aber dass grundsätzlich so ein bisschen dieses Thema erodiert, ich muss alles selber machen zu jeder Zeit und ich kann auch versichern, dass ich in allen Bereichen eine Expertise besitze. Und das ist sicherlich ein Wandel, der stattgefunden hat in den letzten Jahren.
The Portfolio People. Heute spreche ich mit Marco Neder, seit über 20 Jahren in der Asset-Management-Branche unterwegs und aktuell beim US-Konzern Wellington Management. Wellington gehört mit 1,2 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen zu den größten Anlagegesellschaften weltweit. Besonders spannend? Die Firma ist nicht nur eine private Partnerschaft, gehört also den Mitarbeitern, sondern auch der weltgrößte sogenannte Sub-Advisor. Sub-Ad-What? Vereinfacht ausgedrückt heißt das, andere Finanzunternehmen lagern Teile ihres Fondsmanagements an Wellington aus. In Zeiten von Kostendruck und Margenschwund ist das ein interessanter Wachstumsmarkt. Marco wird uns gleich einen Blick hinter die Kulissen dieser spannenden, aber oft noch unbekannten Welt des Sub-Advisory gewähren. Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Welche Vorteile bietet es für beide Seiten? Und warum boomt es gerade jetzt? Aber wir sprechen auch über Marcos ganz persönlichen Werdegang, vom Investmentbanker zum Vertriebsprofi bei einigen der renommiertesten Asset Manager der Welt. Freuen Sie sich also auf Einblicke in die Welt eines Global Players und die aktuellen Trends im Asset Management. Mein Name ist Christoph Fröhlich, ich bin Chefredakteur von Das Investment und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Moin Marco, wir kennen uns ja schon, deswegen bleiben wir mal beim Du. Du arbeitest seit 1999 in der Finanzbranche, warst bei Goldman Sachs, Allianz Global Investors, viele Jahre bei Fidelity, jetzt Wellington Management, echte Dickschiffe der Branche. Es kam das Internet, die Digitalisierung. Was hat sich denn in all den Jahren im Miteinander in der Branche am meisten verändert?
Ja, vielen Dank, Christoph, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich bin schon ziemlich lange in der Branche, bin eigentlich auch ein Kind des Asset Managements, bin quasi vor vielen, vielen Jahren von der Selektionsseite, von der Portfolio-Management-Seite gewechselt auf die Vertriebsseite. Es hat sich schon vieles verändert. Also die entspannten Jahre, die Jahre, wo es keine Finanzkrise gab, wo die Regulatorik sicherlich nicht so streng gewesen ist, wie das heute der Fall ist. Die haben schon die Branche so ein bisschen ernsthafter gemacht. Und das merkt man schon seit über 20 Jahren, dass einfach vieles, vieles anders geworden ist in den Gesprächen mit den Kunden, die Anforderungen für den Kunden, aber auch für uns als Asset Management Unternehmen.
Klingt aber, als gäbe es jetzt weniger Spaß.
Das will ich nicht unbedingt sagen, ist einfach anders geworden. Also es ist vielschichtiger geworden. Früher war das, ich will mal sagen, einfach ein entspannteres Miteinander. Und aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch die Konkurrenz viel größer geworden ist, ist es einfach ein viel schnelllebigeres Geschäft geworden und vor allem halt auch ein Geschäft, was viel mehr Anforderungen an alle Teilnehmer des Marktes stellt.
Du sagtest gerade, du bist ein Kind des Asset Management. Was hat dich denn in diese Welt geführt? Also dein Lebenslauf auf LinkedIn wirkt ja auch recht stringent. Wolltest du schon in der Grundschule ins Asset Management, oder?
Ja, das muss ich sagen. Ich bin eigentlich immer sehr zielstrebig gewesen. Das war jetzt kein Zufall. Das kann man, glaube ich, auch so konstatieren, dass ich von Anfang an eigentlich immer das Ziel hatte, im Finanzbereich zu landen. Ich habe Finanzen studiert in Frankfurt, Finance and Law, ist mal konkret zu sagen, bin dort während meiner Studienzeit bei Goldman Sachs gewesen auf der Investmentbanking-Seite. Das war quasi meine Tätigkeit während des Studiums. Bin dann quasi in einem Auslandsjahr im Portfolio-Management in San Francisco bei RCM Global Investors gelandet. Das war quasi dann der Einstieg für mich ins Asset-Management und bin darüber dann zu Allianz Global Investors beziehungsweise damals noch den DIT und dort in der Manager-Selektion gelandet, wo wir dann die Empfehlungslisten noch für die damalige Dresdner Bank und auch für den institutionellen Bereich getätigt haben. All das, was halt nicht Allianz-Produkte war. Und im Anschluss daran bin ich eigentlich in den Vertrieb gewechselt zu Fidelity, wo ich viele Jahre tätig war, für die Großkunden zuständig war, für die Banken beziehungsweise auch für die Asset-Management-Kunden.
Wer sich gewundert hat, was gerade dieser Gong war, ich bin hier gegen einen Bronzehunger gekommen, es tut mir leid. Aber kommen wir mal zu Wellington. Da ging es los 1928, also ihr geht gerade straff auf die 100 Jahre zu. Mittlerweile verwaltet ihr ein Vermögen von knapp 1,2 Billionen US-Dollar in liquiden Assetklassen wie Aktien, Renten, Multi-Asset-Strategien, aber auch in illiquideren Alternatives. Wie hat euer Haus diese Größe erreicht?
Wir sind natürlich vor allem in den USA gewachsen erstmal. Was sehr interessant ist, was auch wenige Leute wissen, unsere Asset-Basis ist relativ gleich verteilt, wenn man sich mal Fixed Income and Equity anguckt. Ungefähr 450 Milliarden im Fixed Income-Bereich, 500 Milliarden, Tick über 500 Milliarden im Equity-Bereich und der Rest, wie du schon gesagt hast, ist im Multi-Asset oder auch im Alternative-Segment zu finden. Grundsätzlich gewachsen sind wir in den USA vor allem aufgrund der Tatsache, dass wir dort der größte Sub-Advisory-Anbieter sind. Wellington hat eine sehr einzigartige Struktur, was persönlich auch den Anreiz für mich gegeben hat, um eigentlich auch zu Wellington zu wechseln. Wir sind eine sehr Fondsmanager-geführte Unternehmung. Das heißt, unsere Struktur ist im Vergleich zu vielen anderen Asset-Managern wie eine Boutique aufgebaut. Wir haben über 60 Boutiquen, die als eigene Kompetenzzentren, man kann fast sagen als eigene Profit-Center arbeiten. Das heißt, die agieren komplett unabhängig voneinander. Das heißt, die Korrelation des Alphas ist sehr unterschiedlich. Die Ansätze sind sehr unterschiedlich. Die werden zwar von einem großen Research-Apparat unterstützt, aber ihre Entscheidungen basieren quasi komplett auf ihren Ideen und wie sie quasi dann halt auch das Alpha generieren möchten. Das wiederum führt dazu, dass wir oft in der Branche und speziell auch in den USA als, sage ich mal, große Boutique wahrgenommen werden, als Konglomerat von Boutiquen, wo man sich die einzelnen Bausteine wirklich herausziehen kann. Und das hat dazu geführt, dass wir in den USA quasi zum größten Sub-Advisory-Anbieter geworden sind, weil in den USA gibt es eine Tendenz, dass man an Asset-Management-Unternehmen die Leistungen, die quasi das Portfolio-Management betreffen, outsourced. Warum? Weil man sich auf das konzentrieren möchte, was halt wichtig ist, und das ist am Ende der Vertrieb.
Marco, nicht alle kennen die enge Geschichte von Vanguard und Wellington. Jack Bogle übernahm ja 1970 sogar die Firmenleitung, musste dann nach einer verpatzten Übernahme gehen. Heute arbeitet ihr immer noch viel zusammen. Wellington ist von Vanguard der größte externe aktive Fondsmanager. Du hast gerade gesagt, ihr seid auch der größte Sub-Advisory-Manager der Welt. Für alle, die es nicht kennen, kannst du das Thema Sub-Advisory nochmal in einfachen Worten erklären und auch, warum es zunehmend an Bedeutung gewinnt?
Da möchte ich ein bisschen unterscheiden. Also in den USA hat es vor allem den Hintergrund, dass man, wie ich es auch schon erwähnt hatte, eben gerade Asset-Management-Leistung auslagert, um sich halt auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren. Das können einerseits Versicherungen sein, das können andere Asset-Manager sein, das können aber auch am Ende Banken sein, die sagen, ich möchte mich auf den Vertrieb konzentrieren und ich suche mir einen sehr guten Asset Manager, der entweder teilweise oder im Gesamten mein Asset Management übernimmt. In Europa oder auch weltweit können regulatorische Themen eine Rolle spielen. Es können Themen eine Rolle spielen, auch der Kostenapparat, einfach um ihn zu verkleinern, um sich dann auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren, die quasi die größte Rolle spielen für die Kunden. Und die sagen, die anderen Themen lagere ich einfach aus. Also es ist sehr vielschichtig. Es gibt auch nicht das Sub-Advisory. Es gibt auch verschiedene quasi Modelle dahinter, aber um es nicht so kompliziert zu machen, der Grundgedanke dahinter ist immer, mir einen Asset Manager zu suchen, der mir quasi hilft, meine Assets für Kunden, bei den Kunden zu managen und sich dann sozusagen auf den Vertrieb selber zu konzentrieren.
Was ist denn häufiger der Fall, dass ihr für Kunden Anlageklassen abdeckt, für die sie im eigenen Haus nicht die Ressourcen haben? Also, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, Anleihen an euch auslagern und selber haben sie nur ein Aktienteam? Oder suchen die eher einen Partner, der hilft, komplexe Themen im illiquiden Bereich zum Beispiel abzudecken?
Also wie gesagt, ich möchte das gar nicht über einen Kamm scheren. Es gibt nicht die Antwort. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Kunden, auch in den USA. Ich möchte mal eine Zahl nennen, über 650 Milliarden US-Dollar Management im Sub-Advisory-Bereich. Da kannst du dir vorstellen, dass es da nicht eine One-Fits-All-Lösung gibt. Es gibt unterschiedliche Interessenten, es gibt unterschiedliche Anlageklassen. Beispielsweise auf der illiquiden Seite ist das in den USA sicherlich auch der Fall. Das ist in Europa noch nicht so der Fall. In Europa ist es meistens auf der liquiden Seite. Oft ist es auch so, dass wir im Sub-Advisory-Bereich gar nicht wahrgenommen werden, weil wir dann irgendwo im Factsheet unten auftauchen in Schriftgröße 5, 100% managed by Wellington. Das ist quasi in den USA ein bisschen transparenter. Da werden wir quasi auch sehr stark wahrgenommen als Sub-Advisory-Partner. Wir kommen aus der institutionellen Welt. Und das möchten wir natürlich auch in Europa und in Asien ausbauen, dass wir hier als Kompetenzcenter, als, wie ich es schon gesagt habe, als große Boutique, die sehr viele spezialisierte Einheiten hat und dann halt dem Kunden auch sehr speziell weiterhelfen können.
Und warum hat sich das denn in Europa und Asien so unterschiedlich entwickelt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, und komme wieder zurück, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in dem Bereich tätig. Ich glaube, die Tendenz in Deutschland war es immer, allen Kunden, da will ich auch gar nicht sagen, nur die Banken oder Versicherungen, dass man alles eigentlich sehr selbstzentriert organisiert. Das heißt, die Tendenz, die Ausrichtung war immer, der Kunde kann grundsätzlich alles selber managen. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, dass sich das ein bisschen ändert, dass die Gespräche, die wir führen, auch proaktiv von Kunden aufgegriffen werden, dass sie halt überlegen, aus unterschiedlichsten Gründen, das kann regulatorische Gründe sein, das kann Kostengründe sein, das kann auch damit zusammenliegen, dass sie wissen, dass wir gewisse Expertisen besitzen in Bereichen, aber dass grundsätzlich so ein bisschen dieses Thema erodiert, ich muss alles selber machen zu jeder Zeit und ich kann auch versichern, dass ich in allen Bereichen die Expertise besitze. Und das ist sicherlich ein Wandel, der stattgefunden hat in den letzten Jahren. Da kann ich vielleicht auch nochmal kurz zurückgehen auf, sage ich mal, 2010, 2012, da erinnere ich mich noch beim alten Arbeitgeber, da hatten wir auch schon mal so eine Initiative gehabt. Da gab es quasi überhaupt kein Interesse im deutschen Markt, dies zu tun. Das hat sich geändert.
Du hast ja gerade schon angesprochen, das Thema Geld, Margen, der Margendruck in der Branche, das spielt euch dann ja wahrscheinlich auch bisweilen in die Karten. Über was für ein Ersparnis reden wir denn da eigentlich, verglichen zu so einem ganz traditionellen Setup? Also wenn wir auch über Skaleneffekte reden etc.?
Es ist mir klar, dass die Frage kommt. Vor allem, ich glaube, wichtig ist erstmal, bevor wir über Kosten sprechen, es geht hier um Kompetenzen. Ja, es geht darum, natürlich einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Deswegen werden wir auch ausgewählt. Wir werden nicht nur wegen einem Pricing ausgewählt, sondern wir haben eine hohe Qualität in dieser Boutiquenstruktur. Das ist quasi der Zugangspunkt Nummer eins. Selbstverständlich gibt es am Ende im Sub-Advisory-Bereich eine andere Skalierbarkeit. Es gibt eine andere Kostenstruktur. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir anders als in einem Vormantel natürlich andere Möglichkeiten haben. Aber das variiert selbstverständlich hier auch nach Höhe der Volumina. Grundsätzlich sind wir da definitiv in einem günstigeren Bereich im Vergleich zu den klassischen Usage Force oder irischen Vehicle.
Wie entwickelt sich denn der deutsche Markt und was sind da deine konkreten Ziele? Also du bist ja in deiner Rolle sehr viel auch unterwegs, sprichst mit allen möglichen Partnern aus allen Ecken unserer Finanzwelt. Was begegnest du? Musst du das denn noch viel erklären überhaupt, was Sub-Advisory so wie er funktioniert oder hat sich das mittlerweile rumgesprochen?
Nee, absolut. Also das ist ein edukativer Auftrag, den wir haben. Zum einen, weil es halt, wie gesagt, schon nicht das Sub-Advisory-Modell alleine gibt. Unter Sub-Advisory im deutschen Markt denken man sie oft gleich an White-Labeling, ja, einfach ein Fondsmanagen für jemand anders und dann halt ist der Fonds in einem anderen Namen für Kunden zugänglich. Es gibt auch dieses Model-Delivery, wo man quasi die Handlungsempfehlung an den Kunden schickt. Das ist fast, da kann man das Sub schon streichen, dann ist man so im Advisory-Bereich. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Vehikel dahinter. Aber vollkommen richtig, es ist ja hier ein hoher Erklärungsbedarf im Markt vorhanden. Vor allem auch gerade so, was können wir für den Kunden tun, wo können wir einen Mehrwert stiften? Da muss man ganz ehrlich sagen, das bezieht sich hauptsächlich auch auf die Satellitenthemen aktuell. Aber da sind wir in sehr vielen Gesprächen mit den Kunden und das ist auch unser Auftrag als Team im deutschen Markt, das einfach publik zu machen, wo unsere Stärken liegen und da möchten wir uns auch als Marktführer hier in Deutschland positionieren, so wie wir das auch in den USA geschafft haben.
Wie viele Tage bist du so ein Jahr unterwegs?
Das ist eine gute Frage, aber ich bin sehr viel unterwegs, also gerade auch mit meinen Kollegen von dem Portfolio Advisor Team, mit dem Oliver Schneider, mit dem Ronny Querder. Und meinen Kollegen im Frankfurt im Office haben wir schon sicherlich 3 Tage in der Woche, wo wir unterwegs sind. Das bezieht sich immer so auf die Städte, die wir alle kennen, ja, wo es auch in Frankfurt oder in Hamburg, in München oder in Köln, in Düsseldorf natürlich am meisten Kunden gibt. Aber wir sind schon sehr viel unterwegs, weil für uns als Haus geht es darum, einfach diese ganzen Dinge, die wir mitbringen, Sub-Advisory, diese Boutiquenstruktur, diese Qualität, die wir von der institutionellen Seite rüberbringen in diesen klassischen sogenannten Wholesale-Markt. Das müssen wir weiter publik machen. Und das ist unsere Aufgabe als Team, das auch weiter zu tun.
Du hast jetzt das Wort Boutique schon erwähnt oder Boutiquenstruktur. Jetzt ist der Einspareffekt das eine, was schön ist. Aber du sagst ja auch, deswegen alleine kommt ja keiner. Man muss natürlich auch eine Mehrrendite erwirtschaften, wenn Leute ihr Asset Management an euch auslagern. Das heißt, das ist ja auch ein Druck, da abzuliefern. Viele von den spezialisierten kleinen Boutiquen schneiden ja da oft mitunter ganz gut ab. So, wie wollt ihr die denn oder könnt ihr die denn übertrumpfen? Durch die Größe, durch die Skaleneffekte oder weil die Partner alles aus seiner Hand bekommen oder wie geht ihr da vor? Die Frage stellt sich doch jeder draußen, wenn du die besuchst, oder?
Wir möchten im Grunde genommen das Beste aus zwei Welten zusammenbringen. Zum einen die Größe, die wir haben mit diesen 1,2 Billionen. Das heißt, ein unglaublich großer Research-Apparat, der uns zur Verfügung stellt. Ich glaube, das differenziert uns schon mal im ersten Schritt von vielen kleinen Boutiquen. Wir sind ein weltumspannendes Unternehmen. Wir sind nach Expertenteams aufgegliedert. Das ist diese Boutiquenstruktur, von der ich vorhin berichtet habe. 60 Boutiquen, mehr als 60 Boutiquen. Und vor allem, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, der uns unterscheidet von vielen anderen Unternehmen. Wir sind kein vertriebsmarketing-organisiertes Unternehmen. Bei uns ist der Fondsmanager oder das sind die Investmentleute quasi Kern der Gesellschaft. Wir haben ca. 3.300 Mitarbeiter, 3.400 Mitarbeiter, davon ca. 200 Senior Professionals, also Partner. Diese Partner sind zu, will ich mal sagen, zu 70% investmentgeführte Leute, über 70% investmentgeführte Leute, die nur ein Ziel haben, Alpha zu generieren. Hier wird niemand nach Volumen bezahlt, deswegen sind unsere Fonds tendenziell auch etwas kleiner, weil wir da sehr viel mehr drauf achten. Und die Alpha-Generierung, die Expertise, die wir mitbringen, in Verbindung mit diesem riesen Research-Apparat, das unterscheidet uns einfach von vielen kleinen Boutiquen.
Ihr seid in der Studie Fund Brand 50 von 2023, habt ihr recht gut abgeschnitten, um das mal so zu sagen, ganz norddeutsch unterkümmelt. Ihr habt den größten Sprung gemacht in der Wahrnehmung, was dort ja auch ermittelt wird, ging es von Platz 75 rauf auf die 17. Woran lag's und wie habt ihr im Team darauf angestoßen?
Da haben wir sehr darauf angestoßen, weil das war sehr viel harte Arbeit. Das ist auch kein Rocket Science, sondern was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist einfach extrem viel mit Kunden interagiert. Manchmal ist es relativ einfach, wie unser Job ausgeführt werden kann. Das heißt einfach, wir müssen auf Kunden zugehen, wir müssen viel bei Kunden sein und halt auch Qualität liefern. In Verbindung, wie gesagt, mit meinen Kollegen Oliver Schneider und Ronny Querler, das sind unsere Investmentdirektoren, die uns sehr helfen, im deutschen Markt quasi diese Qualität auch rüberzubringen. Haben wir in den letzten 2 Jahren unzählige neue Partnerschaften ongeboardet. Wir kriegen sehr, sehr gutes Feedback und ich glaube, das bringt einfach Vertrauen und das führt am Ende auch zu diesem tollen Ergebnis.
Du hast jetzt die Partnerschaften angesprochen, da reden wir auf allen Ebenen mit IFAs, da reden wir über Vertriebsbanken. Wie sieht es denn bei euch im Bereich Sparkassen, Volksbanken, Privatbanken aus? Die sind ja also klar sicherlich interessant für euch, aber es dürfte ja auch nicht so einfach sein, hier Fuß zu fassen. Was sind da so die Parameter, auf die es da ankommt?
Absolut. Also das ist etwas, was bei uns in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen wird. Wir haben jetzt erstmal im klassischen Vermögensverwaltungsbereich, im Dachfondsbereich die Präsenz sehr stark ausgebaut über die letzten Jahre. Ich würde mal sagen, über die letzten 3 bis 5, 6 Jahren. Da sind wir wirklich auch sehr zufrieden mit. Wir haben jetzt mit vielen Banken Partnerschaften geschlossen. Und jetzt möchten wir auch mit dem Volksbank, auch mit dem Sparkassenbereich natürlich den nächsten Schritt gehen. Und das ist genau das Gleiche wie bei den anderen Kunden. Da möchten wir die Qualität, die wir mitbringen, die Servicequalität, die natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, das möchten wir zeigen, dass wir in der Lage sind, dieses Segment auch zu betreuen. Und dann geht es einfach darum, sehr viel unterwegs zu sein, zu zeigen, dass wir quasi hier sind, um zu bleiben und auch am Ende den Kunden zu unterstützen. Und da komme ich immer wieder auf das zurück, was das 1x1 des Asset Managements ist. Am Ende einen sehr, sehr guten Service leisten und das in einer hohen Frequenz. Das ist im Grunde genommen die Gleichung, die für uns quasi jeden Tag wichtig ist.
Das heißt, du tourst jetzt neben Frankfurt, München und Hamburg auch nach Kiel, Osnabrück und Goslar?
Also ich bin jetzt nicht der Einzige, der quasi hier innerhalb von Wellington reist, sondern wir haben schon ein großes Team. Ja, wir werden hier unterstützt, wie gesagt, von den Portfolio-Advisern, unseren Produktspezialisten. Wir haben auch jetzt vor, noch weitere Leute einzustellen. Also wir sind absolut in der Lage, einen deutschen Markt zu betreuen in einer Frequenz, die gut ist, mit einer Servicequalität, die wir, wie du es ja schon auch gesagt hast, auch bei Kunden schon sehr, sehr gut angekommen ist. Und das möchten wir einfach breiter machen. Und so werden wir weiter wachsen, sehr strategisch, sehr konstant über die nächsten Jahre. Und das ist so auch mein Ziel und das Ziel vom gesamten Team.
Als Sub-Advisor bleibt die Marke Wellington ja häufig im Hintergrund. Du hast ja gerade gesagt, in Verträgen taucht ihr da irgendwo hinten im Kleingedruckten auf. Wir reden ja hier über Insti und B2B, da ist das ja gar nicht so schlimm. Da geht es um Vertrauen, da stehen die Partner im Vordergrund. Jetzt habt ihr aber auch Fonds, die gut laufen. Ihr seid vom Morningstar jetzt auch zum besten Asset Manager gekürt worden. Im Retail ist das doch ein Nachteil, oder? Wenn man die Marke Wellington gar nicht so wahrnimmt.
Als Nachteil, also ich würde mal sagen, es macht die Aufgabe schwerer. Die Qualität sehen natürlich auch die Vorselektionseinheiten im Retail-Bereich, wo es natürlich dann komplizierter wird. Und das ist unsere Aufgabe, auch mit dem gesamten Team, einfach unseren Brand weiter bekannt zu machen. Da sind wir aber auch intern in Gesprächen, dass wir auch natürlich unsere PR-Aktivitäten, unsere Marketing-Aktivitäten so weit ausbauen, dass wir einfach hier auch nochmal Unterstützung finden. Ohne, und das ist nochmal ganz wichtig, ohne dabei irgendwie hier einen Footprint zu generieren, der nicht zu unserer DNA passt. Also du wirst uns sicherlich nicht an den Lipfersäulen sehen. Wir sind eine sehr konservative Firma, wir möchten eher über die Qualität überzeugen. Das heißt aber nicht, dass wir darüber nicht sprechen möchten. Und das werden wir viel mehr noch tun als in der Vergangenheit. Und da hilft natürlich so ein Award von Morningstar, da hilft auch so eine Studie, die du vorgetragen hast. Und da hilft am Ende einfach ein gutes Produkt. Ja, Qualität schlägt am Ende jedes Argument. Und das möchten wir einfach nur breiter mit unseren Kunden diskutieren und vor allem auch mit den Distributionskunden.
Im Asset Management finden ja gerade viele Trends parallel statt. Die Großen schlucken die Kleinen, Digitalisierung, Fachkräftemangel, Regulierung, was es da alles so Schönes gibt. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für Wellington gerade im Moment? Welche Themen, Trends oder auch Disruptionen beschäftigen euch?
Also wir sind quasi so ein bisschen, will ich mal sagen, noch mehr auf dieser Seite unterwegs, dass wir Präsenz im deutschen Markt generieren möchten. Das ist natürlich auch viele Diskussionen intern zum Thema Private Assets. Das haben wir auch. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, ein Großteil der Assets sind auch im Private Markets Bereich oder auf der Private Equity Seite bei uns. Das ist für mich aber erstmal ein nachgelagertes Thema, weil am Ende kommt es hauptsächlich darauf an, dass unsere guten Kunden und dass die Breite der Kunden unseren Brand einfach mehr sieht. Ich möchte einfach in den nächsten ein, zwei Jahren noch stärker diese Qualität, die wir von dem institutionellen Bereich jetzt sehr erfolgreich auch in den Wholesale-Bereich rübergetragen haben, jetzt noch mehr in diesen Vertriebskanal Banken, Sparkassen, Volksbanken hineintragen. Das hat erst eine absolute Priorität für mich. Deswegen ist für mich sind diese ganzen anderen Themen erstmal nachgelagert.
Wellington ist seit 1979 eine private Partnerschaft. Das bedeutet, dass ihr eine von wenigen globalen Investmentgesellschaften seid, die sich vollständig im Besitz der Mitarbeiter befindet. Was heißt das eigentlich im Alltag für dich und deine Kollegen?
Das heißt sehr viel. Das heißt vor allem erstmal, dass wir eine ganz andere Art von Asset Management Unternehmen sind, wie ich es auch eingangs schon erwähnt hatte, mit vielen guten Dingen, die Anleger hoffentlich in ein paar Jahren sehr zu schätzen wissen oder in ein paar Monaten, weil ich hatte es ja auch schon erwähnt, es ist am Ende ein Unterschied, ob ein Unternehmen von einer sehr stark vertriebsorientierten Seite gemanagt wird oder ob am Ende der Fondsmanager, die Investmentleute hier am Ruder sind. Weil das hat so was zu tun mit einer Produktentwicklung, die sich sehr stark am Kunden ausrichtet und nicht jeden Trend hinterherläuft. Wir müssen auch nicht immer die Ersten sein mit den Themen, weil wir gucken, ob es am Ende Sinn macht. Vielleicht sind wir öfters als Erstes bei den Themen, aber das liegt dann daran, dass uns Kunden angesprochen haben, etwas zu entwickeln für sie. Und da kommen wir auch wieder zurück auf diese Boutiquenstruktur. Das heißt, wir haben ja einen sehr kundenorientierten Ansatz, der, glaube ich, uns maximal differenziert von anderen Asset Managern.
Du hast es vorhin schon gesagt, du bist mitten in der Pandemie von Fidelity zu Wellington gewechselt. Was war denn das Lustigste oder Peinlichste, was dir während eines virtuellen Meetings oder Anrufs passiert ist?
Das Peinlichste? Das ist, das Peinlichste ist für mich jetzt nicht, aber es gab eine lustige Geschichte, wo, das war noch bei meinem alten Arbeitgeber, am Anfang der Pandemie war das sehr lustig. Da hatten wir einen Teams-Call, erinnere ich mich noch dran, und die Kamera des Fondsmanagers, die war quasi nicht an. Und dann hatte der Kunde doch gebeten, dass er gerne mal den Fondsmanager sehen wollte. Als der Fondsmanager dann die Kamera angemacht hat, war er in kompletter Sportbekleidung, weil er gerade vom Joggen gekommen ist. Das war vielleicht so ein bisschen das Lustigste, was ich bisher erlebt habe. Aber das hat sich natürlich sehr eingespielt jetzt in den letzten Jahren. Auch bei uns jetzt bei Wellington haben wir da keine großen Erfahrungsberichte.
Wir haben ja vorhin schon über deinen Werdegang gesprochen. Du hast gesagt, du wolltest eigentlich schon immer in diese Welt rein. Das habe ich dir jetzt nicht so richtig abgenommen. Was war denn als Kind dein größter Traum, außer beim größten Sub-Advisor der Welt zu arbeiten? Und wie siehst du den heute?
Mein größter Traum, ja natürlich wie jedes Kind. Ich bin glühender Eintracht-Fan. Dieser Traum hat sich nicht materialisiert. Deswegen bin ich dann irgendwann auch im Finanzbereich wohl gelandet. Der Spaß beiseite. Also es war schon so, dass ich, wie du es ja eingangs schon erwähnt hattest, auch aus dem Investmentbanking gekommen bin. Und ich fand schon diesen direkten Kundenkontakt. Ich fand das Konzept des Asset Management, dieses mittel- bis langfristige, die mittel- bis langfristige Ausrichtung am Kunden, fand ich schon extremst attraktiv.
Auch als Siebenjähriger?
Ja, als Siebenjähriger jetzt nicht, aber später dann schon, wenn du mich als Siebenjähriger fragst, kann ich hier gar nicht mehr genau sagen. Also da muss ich sagen, vielleicht Eintrachtspieler, ja, das war's dann. Also, wer hatte ich jetzt?
Ich wollte mal Müllmann werden, wegen dieser orangenen Jacke. Die Abschlussfrage. Wenn du morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könntest, was wäre das?
Weniger Regulatorik. Gezielte Regulatorik. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube, unsere Kunden, und das kriegen wir im Täglichen mit, die sind schon sehr, sehr gestraft mit dieser extremen Regulatorik, die über die letzten Jahre gekommen ist. Und wie das manchmal so ist, das Pendel schwingt jetzt von der einen Seite sehr stark dann auf die andere. Und ich glaube, das belastet jeden in dieser Branche. Gezielte Regulatorik wäre etwas, glaube ich, was zu aller unserer Gunst wäre, wenn das stattfinden könnte.
Vielen Dank für die Einblicke in die Welt des Subadvisory, Marco, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.